Ja, die Tage werden länger. Und die Städte werden so bunt. Der Frühling, der macht einfach glücklich.
Genau wie der Happy Sale bei Skoda. Mit jeder Menge Angeboten, die glücklich machen. Zum Beispiel dem Fabia. Schon ab 166 Euro monatlich leasen. Mehr Informationen auf skoda.de und bei allen teilnehmenden Skoda-Partnern. Attraktive Angebote auch für Geschäftskunden. Skoda.
Horch amor, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Alexander.
Servus Michael.
Wir sind, der Name Alexander verrät, in anderer Besetzung hier. Mein Gast ist heute Alexander Jungkunst, wie ich, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, und er ist mit mir zumindest zum ersten Mal zum Podcast zusammengespannt.
Ja, schauen wir mal, was wir heute besprechen, Michael. Bin gespannt auf die Themen, die zum Teil ja auf der Hand liegen. Draußen Bilderbuchwetter.
Genau.
In diesem November, wo der Sommer nochmal so ein kleines Nachbeben hat. Politisch ist es eher ja weniger sommerlich, sondern wir haben diese Tage viele, viele Gedenktage, die wir auch behandeln, medial in unserem Blatt.
Genau, über die wir auch reden wollen. Aber wir gedenken zunächst mal unseres bayerischen Ministerpräsidenten, der natürlich noch lebt und agiler und fitter denn je ist. Und der sich, die Bilder verraten es zumindest, diebisch gefreut hat, dass er vom Bayerischen Landtag wiedergewählt worden ist. Was ist Markus Söder in diesem Herbst 2018, ein Wahlgewinner oder ein Wahlverlierer?
Er ist einer, der aus einer schlechten Landtagswahl für die CSU das für ihn Beste herausgeholt hat. Es wird ja nicht über die Niederlage gesprochen. Er ist nach wie vor Ministerpräsident. Er kann mit den Freien Wählern ja so eine Art Koalition Leid führen. Das ist relativ leicht gegangen. Die Freien Wähler haben einiges ganz gut herausgehandelt, stehen auch gar nicht so schlecht da. Aber es wird kein sehr mühsames Regieren. Und ja, die Analyse, warum denn die CSU so schlecht abgeschnitten hat, die wird verschoben. Und es ist auch noch nicht zu sehen, dass die jetzt irgendwann mal nachgeholt wird. Jetzt kommt ja, die haben ja ihren Fahrplan bei der CSU. Jetzt wird erstmal Manfred Weber zum Spitzenkandidaten gekürt für die Europawahl dieser Tage in Helsinki.
Wenn heute und
morgen, wenn es klappt.
Durchsetzen kann, ne, gegen seinen Mitbewerber.
Wissen wir heute noch nicht. Und dann kommt ja angeblich Horst Seehofer irgendwann mal über die Gänge und sagt vielleicht was, wie es mit ihm weitergeht. Bin sehr gespannt, was das sein wird. Ich glaube noch nicht, dass er von sich aus.
Ich wollte gerade sagen, man weiß ja noch nicht, ob Horst Seehofer weiß, dass er zurücktreten soll. Also,
das könnte ihm vielleicht jemand nahegebracht haben, aber ob er daraus dann Schlüsse zieht. Also ich bin da auch gespannt, da kann es noch Überraschungen geben, was Horst Seehofer angeht. Und dann ist halt die Frage, wie wird das Ganze über die Bühne gehen? Klappt es dann wirklich bis zu diesem angepeilten Sonderparteitag, der ja vielleicht parallel oder kurz nach dem CDU-Parteitag in Hamburg, wo es einen neuen oder eine neue CDU-Vorsitzende geben wird, stattfinden wird. Auch das hat ja dann wieder Wechselwirkungen auf die CSU. Also das wird interessant. Und momentan, was so zu hören ist, läuft es ja, darüber hatten wir auch schon berichtet und geschrieben, wir beide wohl auf Söder als Parteichef hinaus. Genau. Dann hätte er diese Doppelrolle, über die man streiten kann, ob die so sinnvoll ist für die Partei.
Und Söder selbst, witzigerweise, hat es ja wirklich konsequent über einen langen Zeitraum weit von sich gewiesen. Er hat immer gesagt, nein, den Parteivorsitz strebe ich nicht an. Mein Herz brennt für Bayern, für diesen Freistaat und für nichts anderes. Alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel eben die Große Koalition im Bund, hat er eher ja hämisch lächelnd begleitet, mit Spott teilweise überzogen. Und plötzlich, auch das ist, finde ich, typisch Söder, kann er sich durchaus vorstellen, dann doch ganz nach der Macht zu greifen, weil es ihm selbst vielleicht am meisten hilft. Und ja, schließt nicht mehr aus, Parteichef zu werden, ob es dann tatsächlich so kommt oder ob Seehofer vielleicht, ich würde es ehrlich gesagt Seehofer zutrauen, den finalen Plan noch in der Tasche hat, wie er Söder verhindern kann, ich weiß es nicht. Aber
ja, ob es diesen Plan gibt, aber ihn durchsetzen kann, kann ich mir schwer vorstellen. Es krummelt schon gewaltig, selbst bei der CSU, wenn man sich so umhört, sagen schon viele, also es muss jetzt einfach da mal ein Cut gemacht werden, Schnitt gemacht werden und wir brauchen einen neuen an der Spitze. Wie gesagt, ob es klug ist, dass Söder beides macht, wir sind ja beide eher skeptisch, das haben wir auch schon geschrieben. Natürlich wäre er dann die absolute Nummer eins in der CSU, dann käme erstmal lange gar nichts, aber es würde ja auch für eine Verengung der CSU stehen. Man hat ja während des Wahlkampfs und auch danach an den Ergebnissen gesehen, Söder hat seine Fans, er hat seine Anhänger, gerade in der Fraktion, gerade innerhalb der CSU, aber er strahlt nach außen, denke ich, nicht so aus, wie es sein könnte, weil er eben manche in diesem Wahlkampf vor den Kopf gestoßen hat und treue CSU-Wähler verprellt hat. Also ich kenne einige aus dem kirchlichen Milieu. Manche, die haben zu mir gesagt, sie haben immer CSU gewählt, immer. Aber dieses Mal das erste Mal nicht. Und ich glaube, wenn die CSU sich so auf Söder fixiert, der für diesen Kurs gestanden hat, trotz seiner Kurswechsel, dann wieder auf milder Staatsmann, dann werden diese Wähler wegbleiben.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und ich persönlich glaube auch, dass es der CSU gut täte, wenn sie einen Parteichef hätte, der auch für ein ideologisches, strategisches Konzept für einen großen Wurf sozusagen, auch für diesen Freistaat stünde, den es ja von Söder so nicht gibt. Sein Konzept ist, jedem möglichst viel zukommen zu lassen. Es ist garantiert jetzt aus der Wählerperspektive für viele nicht falsch, aber das große Ganze, also bei Stoiber war es eben dann Laptop und Lederhose, bei Strauß war so das endgültige Herausführen eines ehemals armen, agrar geprägten Landes hin zu einem Standort, der auch dann für Hightech sozusagen offen ist, zumindest industriell aufgeholt hat. Und bei Söder vermisst man ja diesen großen inhaltlichen Wurf noch.
Aber das müsste ja dann eine Art bayerischer Visionär der CSU sein.
Genau.
Siehst du da jemanden, der das könnte? Das
ist eine sehr gute Frage. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, weder Weber, der ja gehandelt wird, hat diese Vision parat, geschweige denn Dobrindt, der mit seiner konservativen Revolution sich aus meiner Sicht ja ohnehin dauerhaft ins Abseits für so einen Job gekegelt hat.
Ziemlich blamiert hat.
Also in der Tat schwierig. Also vom Personal bei der CSU. Ich finde als intellektuellen Kopf den jetzigen Generalsekretär Blume interessant. Ich würde fast sagen, ich fand ihn interessant. Ich fand dann im Wahlkampf, dass ich ein paar Mal so versteigert zu Aussagen, mit denen ich wenig anfangen konnte. Aber das ist ein kluger Kopf. Also vielleicht hat der es Potenzial.
Der ist aber noch nie genannt worden für diesen Posten.
Der ist noch nie genannt worden. Nee,
Wir ihn mal ins Gespräch bringen. Das ist ein kluger Kopf, finde ich auch. Ja. Im Wahlkampf hat er vielleicht, musste einfach Generalsekretär sein. Da muss man brutal sein und sich gewaltig verbiegen, glaube ich auch. Manfred Weber, ich hätte ihn mir mal vorstellen können, aber wenn er wirklich jetzt in Europa diesen Spitzenposten bekommt, wenn er dann womöglich noch Kommissionschef wird, dann ist es wirklich schwer vorstellbar, wie er auch von Brüssel aus quasi die CSU lenken soll in München und dann auch noch in Berlin Präsenz zeigen sollte. Das ist eigentlich wirklich fast rein körperlich kaum zu schaffen. Er müsste sich ja dreiteilen dann fast. Also das.
Aber wer es auch immer wird, es ist in der Geschichte Bayerns, in der Zeit, in der Bayern eine Republik ist, genau 100 Jahre sind das jetzt, eine Petitesse, wer den CSU-Vorsitz übernimmt. Wie war das vor 100 Jahren, als Bayern von der Monarchie wegkam? Es waren ja wirklich turbulente Zeiten. Du kennst dich da sehr, sehr gut auch aus. Was war damals sozusagen das Fanal, das in Bayern, ausgerechnet in Bayern, für so einen radikalen Wechsel gesorgt hat?
Ja, das war ja eigentlich eine seltsame Revolution, die so auf fast schon Samtpfoten dahergeschlichen kam. Zunächst fast ohne Gewalt. Der Funke kam von Kiel, von den Matrosenaufständen, weil die Matrosen ganz logisch sich nicht verheizen lassen wollten, buchstäblich. Es gab ja den grotesken Plan der Marineleitung, die Flotte, die bisher ja kaum genutzt worden ist, gegen Ende des Kriegs nochmal loszuschicken gegen England. Das wäre ein Selbstmordkommando gewesen. Da haben die Matrosen zu Recht rebelliert und gesagt, wir haben genug vom Krieg, wir wollen jetzt endlich aufhören, wir wollen Frieden, wir wollen den Kaiser nicht mehr sehen, wir wollen Demokratie, wir wollen Menschenrechte, Bürgerrechte. Dann kam diese Revolution wie ein Flächenbrand übers Land, vom Norden Richtung Süden. München war relativ rasch dann dabei. Dann gab es diese Massenversammlung mit 60.000, 70.000 Menschen auf der Theresienwiese, danach den Zug in den Landtag am Abend, wo dann ja plötzlich irgendwie dieser stille Kurt Eisner, kein Politikertyp, kein Revolutionär, ein Journalist, also ein Kollege von uns, dann plötzlich Ministerpräsident war und der König machte sich von dannen heimlich still und leise und ward nicht mehr gesehen. Eisner hat sich um ihn gekümmert, hat ihm Dinge nachgeschickt in sein Exil, also eine ganz schräge Revolution.
Absolut,
Aber zunächst fast ohne Blut, das kam dann erst später dazu, im Jahr 1919, als es wirklich ernst wurde, gerade in München, wo heftig gekämpft wurde mit vielen, vielen Toten, wo dann auch viele Menschen, die die Revolution vorangetrieben hatten, Todesopfer wurden, Opfer der rechten Truppen, der Freikorps, die dann in München zugange waren. Also da ging diese Revolution dann buchstäblich baden, sehr blutig baden. Am Anfang eine Art kleines Wunder, was da passiert ist.
Genau. Und Eisner, mit dem tut sich der Freistaat Bayern heute immer noch schwer, wenn man das Gedenken sich so anschaut, was jetzt in diesen Tagen ja über die politische Bühne geht. Da spürt man förmlich, dass dieser Rekurs auf Eisner einer ist, der den aktuellen Politikern wirklich schwerfällt.
Ja, es wird ja auch, gut, es gibt den Staatsakt jetzt, aber ansonsten wird diese Revolution fast zu wenig beachtet, finde ich auch bundesweit, zwei Tage später war dann, ja, war der Kaiser dann weg.
Ja, genau.
Das Kaiserreich implodierte ebenso fast heimlich still und leise wie das bayerische Königtum, die Wittelsbacher, die 1000 Jahre in der Macht waren. So waren die Hohenzollern dann weg von der Macht. Also das war schon erstaunlich und erstaunlich unblutig für den Anfang. Auch in Berlin wurde es dann später sehr blutig, gab es Kämpfe, aber es ist damals entstanden, das, was wir heute noch haben, eine bürgerliche Demokratie, genau. Parlamentarismus, das Frauenwahlrecht kam auf den Weg, erstmals angewandt dann Anfang 1919. Der 8-Stunden-Tag ist auf den Weg gebracht worden, eine ordentliche Arbeitslosenversicherung.
Also eigentlich extrem
fortschrittlich. Also ganz vieles, von dem wir heute noch zehren. Und das wurde damals vor genau 100 Jahren auf den Weg gebracht. Und das wäre schon auch ein Grund zu feiern und ein Tag, den man durchaus gedenken sollte.
Sehen auch Experten so. Ich konnte mit dem Professor Wusching vom Institut für Zeitgeschichte über das Thema sprechen. Und der hat sich auch verwundert gezeigt, wie wenig dieser Tag oder diese Ereignisse sozusagen in der Erinnerungskultur dieses Landes präsent sind. Der meint auch, das wäre durchaus eigentlich es wert, sich damit intensiver zu befassen. Wir kriegen ja nächstes Jahr, glaube ich, ist die Eröffnung ein Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg.
Ja, bin gespannt, welche Rolle da diese Tage spielen, die ja sehr spannend sind. Und ja, es ist eine wirklich interessante Phase dieser bayerischen Geschichte, wo Menschen Politik machten, die eigentlich nie daran gedacht hatten zu regieren, die über Politik schrieben und vielleicht auch deswegen kläglich scheiterten beim Versuch, Politik zu machen. Eisner ist dann gnadenlos abgewählt worden mit 2,5% der Stimmen im Februar für seine Politik.
Ja. Wir wollen jetzt nicht die Frage diskutieren, wie es wäre, wenn einer von uns beiden Ministerpräsident würde. Wahrscheinlich würde es genauso jämmerlich enden. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur ist, glaube ich, nötig, um so wie Markus Söder nach der Macht zu greifen und
man muss das auch buchstäblich lernen. Man muss ein politisches Handwerkszeug lernen, genauso wie wir schreiben und kommentieren lernen während unserer Ausbildung. Und ich möchte auch nicht unbedingt regieren, sondern lieber hier arbeiten. Aber ein Grund, warum dieses 1918 und 1919 so wenig in den Blickpunkt rückt, ist sicherlich auch das Ende von Weimar 1933, die Nationalsozialisten. Und viele sagen ja, das Ende von Weimar ist schon begründet in dem, was dann später kam, wegen Versailles, des Schandfriedens, der ja angeprangert worden ist. Wobei da der neuere Stand der Forschung, ich habe jetzt im Urlaub einige Bücher gelesen, der ist, Weimar war eigentlich von der Verfasstheit und von der Konsistenz durchaus stabil zunächst mal. Und es war keineswegs schon voraussehbar, wie das Ende kommt. Also
auch das ist ja, finde ich, eine Geschichte, die sozusagen die Geschichte buchstäblich zu leicht interpretiert. Ja. Es ist eben nicht so, dass eine Verfassung, die es gab, die ihre Schwächen hatte, ohne jegliche Frage, zwangsläufig dann im Nationalsozialismus enden musste. Es kam so aufgrund verschiedener Umstände, aber ich glaube, da ist viel dran an dieser erst neuerdings diskutierten These. Es musste wahrlich nicht so kommen.
Nein, es hätte auch anders kommen können, wenn die Demokraten sich vielleicht mehr verteidigt und gewehrt hätten, wenn sie den Wert der Freiheit und dessen, was sie erkämpft hatten, besser in den Blick genommen hätten und nicht so klein beigegeben hätten gegenüber den autoritären und totalitären Anfechtungen von links und vor allem von rechts. Dann. Anfechtung von rechts, da kommt nochmal ein Jahrestag jetzt auf uns zu, am diesen 9. November, an dem sich ja alles bündelt in deutscher Geschichte, was ich bündeln kann. Von der gescheiterten Revolution 1848, am 9. November wurde Robert Blum ermordet, einer der Revolutionäre. Damit war diese Revolution passé. 1918 dann die schon besprochene Revolution. 1923 in München der gescheiterte Hitlerputsch, der aber letztlich doch Hitler und den Nationalsozialisten half.
Ja.
Und eben 1938, du schreibst gerade drüber für die Seite 3 der Freitagsausgabe, die lange Reichskristallnacht genannte und verharmloste Pogromnacht.
Ja, genau. Also das ist wirklich ein Tag, wo ich mir häufig denke, es ist ein schwieriger Tag, keine Frage, kein Grund zur Freude, jetzt vielleicht von der Bayerischen Revolution mal abgesehen. Aber
gut, der Mauerfall natürlich noch.
Der Mauerfall auch dann auch noch am 9. November, aber eigentlich ist es der deutsche Gedenktag schlechthin und geht mir oft so ein bisschen unter, was auch daran liegt, dass es eben kein Feiertag ist. Unser Feiertag ist der 3. Oktober, an dem sozusagen dann ein Festakt im Grunde ja nur stattfand, aber eigentlich ist es ja der 9. November.
Der müsste auch Feiertag sein, finde ich.
Also genau, finde ich auch. Also das ist doch eine Forderung, die wir beide jetzt mal erheben. Die wahrscheinlich wird es nicht reichen, aber mach den 9. November zum Feiertag, liebe Politiker.
Da steckt wirklich viel drin. Pogromnacht, ein Geschehen, das du aus regionalen Blickwinkel diesmal beleuchtest, genau, mit einigen neuen Erkenntnissen?
Finde ich schon. Also die war ja bisher immer, ich sage jetzt mal immer in der Erinnerungskultur, so meine ich das, so behaftet. Ja, die Nazi-Schergen gingen auf die Straße und haben der jüdischen Bevölkerung unglaubliches Leid zugefügt, Menschen verprügelt, Wohnungen geplündert und zerstört, teilweise auch Juden ermordet, schlicht und einfach. Es war brutalst möglich, was damals passiert. Der Beginn des Holocaust, sagen viele Forscher. Und der neue Aspekt der Forschung, den ich ganz spannend finde, ist der, dass es eben nicht so war, wie bisher immer suggeriert wurde, ein weiter Teil der Bevölkerung habe ohnmächtig zugeschaut, vielleicht sogar mit einem gewissen Unbehagen, wie die Nachbarn, die jüdischen Nachbarn jetzt dann plötzlich sozusagen angeprangert und misshandelt wurden. Wolfgang Benz, einer der renommiertesten Antisemitismusforscher der Republik, hat in einem gerade erschienenen Buch dargelegt, dass das sogenannte Publikum, Nachbarn, Freunde, Bekannte, munter mit unterwegs waren in dieser Pogromnacht, mit gehetzt, mit scharf gemacht haben, aber eben auch tätlich mit eingegriffen haben. Und das ist jetzt nicht der Fantasie eines Historikerkopfes entsprungen. Es ist wissenschaftlich belegt durch einen ganz banalen Fakt, durch Gerichtsakten. Mhm. Es gab 1946, 47 vor allem viele Pogromprozesse, in denen dieses Geschehen aufgearbeitet wurde, mit meist sehr geringen Zuchthaus- oder Gefängnisstrafen. Aber die Akten machen eben sehr deutlich, wie ein sehr weiter Teil der Bevölkerung eben mit durch die Straßen zog. Es war nicht so, wie bisher auch immer kolportiert wurde, so habe ich auch an der Uni noch gelehrt bekommen, dass man aus anderen Städten quasi SA-Truppen herankommen musste, weil die einheimische Bevölkerung gar nicht bereit war, durch die eigene Kleinstadt zu ziehen, um dort eine Synagoge anzuzünden oder die jüdischen Mitbürger anzuprangern. Dem war mitnichten so. Die Menschen waren sehr bereitwillig unterwegs.
Und sie haben es auch alle mitbekommen, was dort abgelaufen ist.
Genau, also
das kann keiner sagen, man wusste nichts. Zwei Beispiele dazu, auch relativ aktuell, weil sie aufbereitet worden sind, aus Fürth, meiner Heimatstadt. Da läuft momentan in unserer Fürther Geschäftsstelle bei den Fürther Nachrichten eine Ausstellung. 200 Jahre Stadtgeschichte. Die Stadt Fürth hat heuer ihr Jubiläum, 200 Jahre Stadt erster Klasse. Und die Kollegen aus Fürth von der Redaktion haben so eine Ausstellung mit Titelseiten zusammengestellt aus diesen 200 Jahren, markante Schritte. Der Aufstieg der Fürther zum Beispiel und so Dinge. Aber eben auch die Pogromnacht, wo dann die damalige Lokalzeitung natürlich von den Nazis beherrscht und bestimmt und geprägt in einem Zynismus, der sondersgleichen ist, geschrieben hat. Da brannte auch die Synagoge in Fürth, die war dann weg. Tolle neue Anblicke, so ungefähr lichte Momente in der Altstadt und ganz ungewöhnliche neue Blickwinkel, die man da entdeckt. Und es ist mehr Luft zum Atmen in dieser Altstadt, weil die Synagoge in Brand gesteckt worden ist.
Das war der Duktus.
Unfassbar.
In Treuchtlingen sehr ähnlich. Auch da wurde so berichtet, sehr verharmlosend. Treuchtlingen war ein Beispiel, wo wirklich die Menschen mit auf die Straße gingen, die Einheimischen. Und ich glaube, man kann sowohl aus dieser Propaganda, nichts anderes war die Berichterstattung, Lehren ziehen, aber eben auch, und das finde ich das Spannendste eigentlich an dem Ansatz von dem Wolfgang Benz, von dem Historiker, der sagt, damals waren es die Juden, eine Minderheit. Ja. Heute gibt es auch besorgniserregende Demonstrationen von rechten, rechtsextremen, rechtsradikalen Kräften, die im Grunde sich ja auch gegen Minderheiten richten. Und also seine Mahnung, und die finde ich, die muss man ernst nehmen, ist die, passt auf, dass es nicht wieder zum Flächenbrand kommt, in dem der Hass sich verbreiten kann. Und ich glaube, darüber nachzudenken, das lohnt in der Tat.
Ja, gerade angesichts mit Tendenzen, wie man sie beobachten kann, bei uns, Stichwort Chemnitz,
genau,
mit Ausschreitungen. Der Erregungsprozess war ja nachvollziehbar nach einem Mord, der dort passiert ist, höchstwahrscheinlich, klar, aber was dann daraus wurde, ist beängstigend, so mit Dimensionen an, die ja ein bisschen auf jeden Fall schon an die Zeit damals erinnern, und man muss aufpassen, was dort passiert. Man sieht ja jetzt, ich finde ein ganz klassisches Beispiel, Brasilien, wo die Demokratie dazu führt, dass natürlich auch Feinde der Demokratie an die Macht kommen können, wie Bolsonaro, der jetzt dort herrscht und ganz offen mit einem faschistischen Regime gedroht hat, und mal schauen, was er da auf den Weg bringt, welche Schritte er
anleitet. Die üblichen Rezepturen des, ich sage mal, Diktators jetzt schon zur Anwendung bringen möchte. Pressefreiheit ist ihm ein Dorn im Auge. Also da können wir schlimmstenfalls erleben, wie es eigentlich nicht sein darf. Aber wie du sagst, es ist vielleicht die größte Schwäche der Demokratie, dass auch solche Machthaber dann sich mit einer Mehrheit sozusagen im Rücken an die Macht bringen können.
Mhm. Kleiner Lichtblick der Demokratie, die Wahl in den USA.
Ja, genau.
Gemischte Ergebnisse. Einerseits die Demokraten wieder mit der Mehrheit im Kongress.
Genau.
Können also Vorhaben von Trump blockieren.
Im können Senat auch die Amtsenthebung einleiten, aber würden dazu keine Mehrheit finden. Da braucht man eine Zweidrittelmehrheit, glaube ich.
Da wird es jetzt spannend, wenn Trump ein Präsident wäre, der Kompromisse sucht, was er ja bisher noch nie getan hat, müsste er jetzt sich so präsentieren. Glaubst du, dass er es so tun wird? Oder?
Ja, mit Sicherheit nicht. Er hat ja die Wahlnacht schon wieder gefeiert. Also er hat ja die große Gabe, dass er auch aus Niederlagen, die es ja mindestens teilweise war, einen Sieg deuten wird. Das wird er auch so verbreiten, das wird er so stehen lassen. Ja. Und also, dass er zu Kompromissen bereit ist, das halte ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Ich bin einer seiner wahrscheinlich inzwischen, weiß ich nicht, hunderten Millionen Follower auf Twitter und seine Tweets sind einfach Irrsinn.
Grotesk,
also es ist, finde ich, unfassbar, dass so ein Mann Präsident der immer noch größten und vielleicht auch teilweise noch angesehensten Demokratie der Welt sein kann. Das ist für mich unglaublich.
Also könnte die Folge aber natürlich auch sein, wenn er keine Kompromisse macht, und das sehe ich genauso wie du, das kann er ja auch gar nicht. Blockade zunächst mal, also dass sich wenig vorangeht. Also das
genau. Aber dann ist es für ihn ja auch wieder leicht in seiner Argumentation.
Kann er sagen, die Demokraten
sind schuld. Dann sind es nicht nur die bösen Medien, Fake News als Stichwort, sondern dann auch noch die Demokraten, die einfach verhindert haben, dass das Land vorankommt. Und meine Angst, die hatte ich nach seiner Wiederwahl ehrlich gesagt nicht, inzwischen habe ich sie. Meine Angst ist tatsächlich die, dass er wirklich nochmal eine zweite Amtszeit hinkriegt. Also ich halte es mittlerweile
nicht. Ich gehe fest davon aus, Michael. Also ich glaube wirklich, er wird auf jeden Fall wieder gewählt. Die Wirtschaft steht ganz gut da.
Genau.
Es entstehen neue Jobs, die er verkündet hat. Wenn er einen guten Wahlkampf führt, und das kann er, also ein Wahlkämpfer ist er, der seine eigene Klientel anspricht, verfestigt. Er ist jetzt auch nur dort aufgetreten, wo er seine Anhänger hat. Er hat gar nicht mal erst versucht, andere zu überzeugen, weil er weiß, da kommt er nicht an, weil er zu sehr polarisiert. Aber das könnte, wenn er es gut macht, reichen für eine Wiederwahl. Also ich bin da auch eigentlich fast schon davon überzeugt, dass das klappt.
Das ist eine traurige Aussicht, aber eine, an der wir wahrscheinlich wirklich nicht vorbeikommen. Jetzt müssen wir schauen, ob wir die Kurve noch kratzen von Markus Söder zu Donald Trump. Aber kann man ja beinahe sagen, wir sind froh, in Bayern zu leben.
Vielleicht können wir so in Freistaat Bayern, der 100 Jahre alt ist. Genau. Ja, ein wunderbarer Staat, immer noch und nach wie vor. Auch mit der jetzigen orange-schwarzen Koalition. Genau. Was macht Schwarz-Rot am Wochenende? Der Club?
Der Club gewinnt gegen Stuttgart, hat dann 8 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten. Soweit meine kühne Fantasie. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Ich gehe ins Stadion.
Stuttgart steht massiv unter Druck.
Massiv unter Druck. Sogar mit Klinsmann im Rücken, der vielleicht wiederkommt. Also objektiv betrachtet hat der Club natürlich nicht das Rüstzeug und die Mannschaft, um in dieser Liga bestehen zu bleiben. Die 10 Punkte bisher, die waren ehrlich gesagt mehr, als man erwarten durfte. Und mein Gott, vielleicht läuft es super, dass es wirklich 3 Mannschaften gibt, die noch schlechter drauf sind, oder zumindest 2. Stuttgart könnte eine sein, die sind so richtig in der Krise.
Düsseldorf kommt auch nicht so ganz richtig gut
insofern
voran.
Insofern ein wichtiges Spiel und nächstes Jahr dann wieder Erstliga-Derby. Die Vierter sind ja, vorne dabei.
Erstaunlich, ja. Ich habe sie zweimal gesehen in der Saison. Einmal im Pokal gegen Dortmund, dieses Drama.
Das war ja wirklich bitter, ne? Das war knapp.
Und jetzt geht's zur Union nach Berlin. Das sind meistens schwierige Ausflüge. Ja. Auch eine gute Mannschaft. Ich war einmal vor langer Zeit dort.
In der alten Försterei.
In der alten Försterei noch. Da haben sie 3-0 verloren. Die Vierte war grauenhaft. Wir sind dann früher gegangen. Ja, mal schauen. Die Liga ist wirklich total unberechenbar. Die Vierter schlagen sich Wacker mit einer jungen, kämpferischen Mannschaft, die auch zum Teil wunderschön spielt. Kann auch sein, dass die jetzt in Berlin mal wieder gewinnen, dann sind sie voll von dabei. Ich halte es auch nicht ausgeschlossen, dass das so bleibt, weil die wollen kämpfen, die wollen auch ackern, die geben nicht auf, die stecken nicht auf, auch nach einer längeren Führung, die sie ja zuletzt nicht erzielt haben. Wir haben ja immer total groteske Halbzeitunterschiede, die erste Halbzeit meistens grottenschlecht, wie jetzt zuletzt gegen Bochum, die zweite dann sehr gut. Ja. Etwas mehr Konstanz könnte helfen, aber ja, mal schauen. Das spannendste Spiel für mich am Wochenende findet ja in Dortmund statt. Bayern in Dortmund.
Ja, stimmt, ja. Also wenn die Bayern verlieren, haben sie 7 Punkte Rückstand auf Dortmund.
Und höchstwahrscheinlich einen neuen Trainer.
Ja, genau. Also das so gesehen ein Schlüsselspiel. Und ich male jetzt ganz zum Ende nochmal das fränkische Schreckgespinst an die Wand. Fürth wird Dritter in der zweiten Liga, weil es an Hamburg und Köln nicht vorbeikommt.
Oh, Relegation.
Der Club wird 16. in der ersten Liga und dann die fränkische Relegation.
Das wäre brutal.
Für uns als Zeitung natürlich ein gefundenes Fressen. Absolut. Da können wir wochenlang davon zehren.
Aber wir müssen uns dann zivilisieren im Umgang. Ja, also genau, das kriegen wir natürlich hin, ja, aber so weit ist es noch nicht.
Ja. Spätestens dann hören wir uns wieder im Podcast hier gemeinsam. Wir hoffen, dass es für unsere Zuhörer okay war in dieser Kombination. Freuen uns über ein Feedback, wie immer. Kriegen seit geraumer Zeit eigentlich kaum mehr eines. Lasst mal hören, wie ihr es findet, uns zuzuhören. Und ja, ich sage danke, Alexander, fürs Mitmachen.
Ja, hat Spaß gemacht, Michael. Vielen Dank auch dir und schönes Wochenende allen. Ciao.
Genau, bis bald. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.